Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Die Band Tosca hat ein neues Album herausgebracht. Gott sei Dank. Immer gut. Und wir hören jetzt Heatwave. Ich werde nicht beteiligt, aber ich kann Ihnen sagen, diese ganzen Tosca-Alben, die kann man wirklich, die sollte man sich zulegen. Odeon heißt das neue, Heatwave hieß das Lied daraus und so heißt mein Gast.
Hörbar Rust. Heute mit Dr. Hajo Schumacher, 48, Journalist, Kolumnist und Moderator. Der gebürtige Westfale schreibt seine ersten Geschichten bereits mit 15 für die Münsterische Zeitung. Schumacher studiert in München Journalistik, Politik und Psychologie und arbeitet ab 1986 für die Süddeutsche Zeitung. 1990 wird er Redakteur beim Spiegel, bespielt die Ressorts Sport, Außen- und Innenpolitik, wird Chefredakteur der Zeitschrift Max und arbeitet seit 2002 als freier Autor in Berlin. Er schreibt zahlreiche Bücher, darunter die Biografien von Roland Koch und Klaus Wowereit, widmet sich dem Laufen und auch der Kanzlerin. Und 2004 kommt sein alter Ego Achim Achilles zur Welt. Ach, es gibt so viel zu erwähnen. Lauf, Forrest, lauf. Hajo Schumacher, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Hajo, herzlich willkommen in dieser Sendung.
Tag.
Na, ja, ich habe jetzt vieles natürlich in deiner Bio gar nicht erwähnt und ausgelassen, für welche Zeitschriften du schon alles was gemacht hast und so weiter. Gibt es irgendetwas zu erwähnen, irgendeinen Preis, zum Beispiel einen Grimme-Preis, den ich unterschlagen habe? Ich meine jetzt, da auch das Dschungelcamp nominiert ist.
Grimme-Preis ist ein sehr gutes Stichwort. Ich bin da tatsächlich mal irgendwo genannt worden, weil mein Freund Klaus Stern, ein sehr bekannter Dokumentarfilmer, hat einen Dokumentarfilm über das Leben von Andreas Baader gemacht. Mhm. Und in diesem Dokumentarfilm kommt eine ungefähr 23-sekündige Passage vor, in der ein Brief aus der Feder von Andreas Baader, ich glaube an seine Mutter, verlesen wird. Und ich wurde als Stimme von Andreas Baader von Klaus dazu gebeten, für diesen sehr kurzen Auftritt.
Ja.
Und jetzt stehe ich auch tatsächlich in den Grimme-Preis.
Wirklich?
Ja, ohne Quatsch. Es ist aber sowas von unverdient, das muss man mal sagen, weil, obwohl.
Ja, eigentlich ist ja alles, was du machst.
Ich habe noch nie was gewonnen.
Ach, das glaube ich nicht.
Doch, ich habe mal in Irland bei einem Dorffest, habe ich mal beim Gummistiefel-Zielwerfen gewonnen, was mir die Einheimischen sehr, sehr übel genommen haben.
Wie viele Leute haben sich daran beteiligt, an diesem Wettbewerb?
20. Also es war in West Cork und da waren auch gar nicht viele Touristen. Ich glaube, wir waren die einzigen auf diesem Dorffest und ganz klassisch mit Eselreiten für die Kinder, viel Bier trinken und so Hufeisen werfen und solche Geschichten. Und man musste Gummistiefel der Größe 44 in so eine blaue Tonne werfen über eine Distanz von ungefähr 8 Metern. Und wichtig war dabei die Technik, weil wenn man ganz normal wirft, fliegt er immer dran vorbei. Man musste also so eine Art, so einen Heber machen, so eine Bogenlampe und mit einem Loop musste der sich dann direkt über der Tonne so.
Und du hast die beobachtet, die Einheimischen, weil sowas ist einem ja nicht in die Wiege gelegt als Westfalen.
Also als Hobbyballistiker.
Ihr seid da reingeraten und du hast dann gesehen, wie die es machen und dann hast du dir gesagt, Ehrgeiz, das schaffe ich doch auch. Ich gucke mir jetzt an, wie die Iren die Stiefel lupen. Und dann hast du es echt, geschafft. Und was gab es denn dafür?
So eine Plakette in Plastik mit einem Oldtimer drauf und da steht dann Cara, so hieß das Dorf. Und da stand nicht mal Gummistiefel, sondern da stand, glaube ich, nur die Jahreszahl. Aber ich habe es in meinem extrem kleinen Trophäenschrank in zentraler Position aufgebaut.
Und sonst noch nie irgendwie mal als Jugendlicher bei irgendeinem Ratespiel mitgemacht oder Lose oder irgendwas? Nie was gewonnen?
Ich bin mal Sechster geworden.
Na, guck mal,
beim
Nachwuchsjournalistenpreis. Na, guck mal.
Des Verlages Springer, ja. Mhm. Und die ersten 5 haben Geld gekriegt und ich war der, wie sagt man, undankbare 6. Platz.
Die Rache, ja.
Was habe ich denn sonst mal gewonnen? Ich überlege gerade. Ich bin mal Dritter meiner Altersklasse bei irgendeinem Volkslauf geworden. Das sind aber eher so diskreditierende Platzierungen.
Ich finde das sehr interessant, da du ja als Läufer und viele kennen dich ja aus dieser Kolumne Achim Achilles und fühlen sich durch dich entweder genötigt, nicht zu laufen oder aber zu laufen. Und du bist ja, dachte ich, immer bei jedem Marathon und Halbmarathon und so weiter dabei. Und jetzt lese ich gerade in Vorbereitung auf die Sendung so einen relativ aktuellen Text, in dem du dich von deiner PBZ verabschiedest, deiner persönlichen Bestzeit. Das heißt, du sagst zukünftig, ich finde es auch okay, mal nicht mitzulaufen, mal am Rand zu stehen, mal zu klatschen. Ich möchte mich diesem Druck nicht mehr aussetzen. Ich glaube dir kein Wort.
Stimmt, aber es hat viel mit Vernunft zu tun, weil die Zeit arbeitet ja gegen mich. Und wenn meine PBZ jetzt zum Beispiel schon 10 Jahre alt ist und da war ich dann Ende 30, ist es biologisch nahezu unmöglich, das jetzt nochmal zu toppen. Insofern würde ich mich da in einen totalen Tunnel, in einen Abwärtsstrudel reinbegeben und wäre noch unausstehlicher als ohnehin schon zu Hause. Und deswegen muss ich jetzt so tun, als würde ich neue Schwerpunkte setzen, die sowas mit Wellness und Einkehr und Besinnung und Zen zu tun haben, ist ja gerade im Trend.
In diesem Text sagst du auch Adieu Ehrgeiz oder sowas in der Art, aber der Ehrgeiz ist doch noch in dir.
Aber er ist erwachsener geworden.
Aha, und erwachsener Ehrgeiz sagt, ich muss mich nicht mehr mit den 24-Jährigen messen, es ist in Ordnung, wenn ich auch als 500. ins Ziel komme.
Ja, aber dann würde ich mich gerne mit den anderen 48-Jährigen messen und nicht mit den 24-Jährigen.
Dann schon, aber da musst du dann auch der Beste sein unter den anderen 48-Jährigen.
Nee, aber die vor mir sind,
sollten nicht älter sein als du.
Sollten nicht deutlich, also wenn die 70 sind, das tut weh und sie sollten okay sein. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand irgendwas gewinnt, aber er sollte wenigstens ein netter Kerl sein. Ich möchte nicht, dass da so Mistpocken sind.
So diese Verbissenen, diese verbissenen Sportler.
Ja, die so sind wie ich, genau. Die sollen nicht vor mir sein.
So, deine Titelliste, die du mitgebracht hast, startet mit David Bowie. Heroes, toller Song. David Bowie, der ja auch Alterslose. Wobei, er hat ein bisschen was Cashiges, ne? Jetzt in der Stimme. Also man merkt im Sinne von, man merkt auch, dass auch er älter geworden ist. Also in seiner Stimme. Aber das ist gar nicht so schlimm. Also bei Heroes ja sowieso noch nicht. Aber beim neuen Album, hast du da schon was gehört?
Ja. Ich finde, also ich habe mich früher immer gefragt, um Gottes Willen, wie kann einer wie Bowie in Würde alt werden? Das geht eigentlich gar nicht.
Er hat es geschafft.
Und ich finde, er hat es ganz gut hingekriegt,
oder? Finde ich auch. Absolut. Irgendjemand sagte, ich glaube sogar, war es nicht sogar ein Tosca-Mitglied? Ich überlege, ein Musiker war hier, vielleicht war es halt Dorfmeister, hat, glaube ich, mal erzählt, sie haben mal Bowie getroffen. Er war auch einer ihrer Helden auf jeden Fall. Und dann waren sie ein bisschen enttäuscht, weil er sehr klein war, sehr schlechte Zähne hatte und so eine gebartigte Hose trug. Also meiner Meinung nach war das gar nicht Bowie. Aber sie haben ihn.
Dieter Bohlen.
Dieter Bowie. Ich weiß es nicht. Also, aber trotzdem, wenn man ihn so sieht auf Bildern.
Ne, schlechte Zähne wundert mich jetzt. Der hat so einen schiefen Schneidezahn, glaube ich.
Vielleicht hat er ja was machen lassen, keine Ahnung.
Du meinst, er hat sie sich dreckig machen lassen.
Und inzwischen hat er sie sich schön machen lassen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde ihn auch super und auf eine gewisse Art und Weise auch unantastbar. Wofür steht denn der Song Heroes in deinem Leben?
Ach, das war so Sturm und Drang, nicht? So als die Welt noch offen stand und das kleine Münster, aus dem ich komme, dem fühlte man sich irgendwie entwachsen, weil man ja schon englische Musik hörte. Und das war schon große Welt und Freiheit und dieser Bowie war auf eine Art spacig, wie das in Münster keiner war. Mhm. Ich hatte tatsächlich, es ist ja auch eine Sendung der Bekenntnisse hier.
Absolut.
Ich hatte so ein lebensgroßes Bowie-Poster, jetzt habe ich von dir gelernt, es war überlebensgroß, weil es ging also die ganze Tür 2 Meter lang. Also in Wirklichkeit wäre es wahrscheinlich nur 1,50 groß gewesen. Und da stand er in seiner ganzen prallen, mageren, darf man sagen, zerbrechlichen Besonderheit. Und der guckte mich jeden Morgen, jeden Abend und immer an. Ich fand den einfach sehr, sehr besonders.
Ja, und das ist ja bis heute Heroes David Bowie. Unverkennbar David Bowie, Heroes. Zu Gast ist heute mein Kollege Hajo Schumacher, das darf ich so sagen, so kumpelhaft, ich würde fast sagen, anbiedernd, weil du ja auch Kolumnist bei Radio 1 bist. Aber das hat dich hier nicht reingeschleust, Freundchen, das sage ich dir gleich. Darüber wird hier kein Wort verloren.
Über Radio 1 reden wir gar nicht?
Nein.
Schade, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen Reklame machen.
Für den Sender immer.
Ich finde den toll. Ich höre den, seitdem ich in Berlin wohne, Tag und Nacht.
Alles klar.
Und was ich verpasse, zeichne ich auf und höre nach.
Nee, du zeichnest nicht auf, ganz im Gegenteil. Du weißt ja, dass es Podcasts gibt, wie auch jeder Zuhörer natürlich weiß. Wenn man was verpasst hat, kann man eigentlich fast alles bei Radio 1 als Podcast hören. Du kannst es dir am Rechner nochmal anhören, du kannst es auf deinen MP3-Player laden, du kannst es auf dein Handy laden.
Bist du ein Podcast-Typ?
Nein, weil ich ja immer Radio 1 höre. Ich muss nicht nachhören sozusagen. Ja. Ja, weil ich ja keine Interessen und keine Hobbys habe, im Gegensatz zu dir. So, und jetzt steigen wir in dein Leben ein. 1964 bist du zur Welt gekommen, am 22. April in Münster, Westfalen, geboren in einer Fahrradstadt. Dass du zum Läufer geworden bist?
Ja, das Fahrrad war zwar Pflichtfortbewegungsmittel, schon deswegen, weil wir kein Auto hatten.
Also Papa hat gesagt, wir brauchen kein Auto, oder war das Geld nicht da, oder?
Mein Vater ist durch den Krieg um sein Abitur gebracht worden. Er war so eine klassische Aufsteigerfigur, der erste aus einem sehr kleinen ländlichen Haushalt, der tatsächlich das Abitur geschafft hätte, wenn er nicht damals zur Wehrmacht eingezogen worden wäre. Und er ist dann mit so einem Notabitur, Oberrealschulabschluss, so hieß das damals, ist er dann in die Bundesrepublik entlassen worden. Und das reichte bei der Bahn, damals bei der Deutschen Bundesbahn, nur für eine mittlere Laufbahn. Und eigentlich sollte es die gehobene werden. Das war das große Ziel. Und das hat ihn sein Leben lang echt gequält. Und das war die Zeit, wo man mit einem Eisenbahnergehalt tatsächlich noch 3 Kinder durchs Abitur und durchs Studium lotsen konnte, so wie meine Eltern das gemacht haben. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, mit welch geringen Beträgen. Und meine Eltern waren sehr pragmatisch. Die haben gesagt, wenn wir uns ein Auto anschaffen würden, könnten wir uns niemals ein Häuschen leisten. Das heißt, die paar Kröten, die im Monat überblieben, gingen in den Bausparvertrag und nicht in die Kfz-Versicherung. Und deswegen mussten wir alle Rad fahren. Und insofern war das Rad jetzt nicht irgendwie Freizeit, Fröhlichkeit, Wellness-Instrument, sondern es war immer Bestrafung. Zumal wir nicht ganz zentral, also nicht Downtown Münster wohnten, sondern etwas vor den, wenn nicht vor den Toren der Stadt, aber so. Und wir mussten immer über 2 Brücken drüber. Und diese Brücken waren, also wenn ich da heute drüber fahre, denke ich, ach, das sind Brücken. Aber damals so als Kind, als 4-5-Jähriger war das eine Bestrafung.
Okay, und der Schulweg, wie lange dauerte der ungefähr? Weißt du das noch?
Mein Schulweg, zur Grundschule bin ich tatsächlich gelaufen.
Ja.
Wir haben uns, es waren 3 oder 4 Kinder, die so in einer Ecke wohnten. Wir haben uns abgeholt und waren angewiesen, Hand in Hand, ohne Quatsch, so in 4er Reihe dann zur Schule zu marschieren. Das war so eine...
In einer 4er Reihe Hand in Hand, das heißt diese breiten Bürgersteige
genau,
in Münster.
Die legendär breiten Bürgersteige waren ausgefüllt und wir mussten erst an der katholischen Grundschule vorbei. War als Protestant, wir waren ja Einwanderer, ich habe ja Migrationshintergrund, wir kamen aus Niedersachsen ins katholische Münster und als Protestanten mussten wir erstmal an der katholischen Grundschule vorbeimarschieren, die nahmen uns nicht, weil wir anderen Glaubens waren und ja, bis zu unserer Konfessionsschule 30 Minuten.
Naja. Immerhin bist du zur Schule gegangen, sonst wäre nicht das gegangen oder dann auch später gefahren, wie ich jetzt glaube, zum Gymnasium, dann gefahren wahrscheinlich noch. Ich finde jetzt keinen Übergang, egal wie ich es drehe. Jimi Hendrix ist bestimmt auch zur Schule gegangen. Wer ihm das Gitarrespielen beigebracht hat, weiß ich jetzt nicht so aus dem Stegreif. All Along the Watchtower hast du mitgebracht. Warum?
Weil ich meine Freundin Claudia, die wahnsinnig viel von Musik versteht, gefragt habe, mit welchem Titel könnte ich die Bettina Rust jetzt mal so nachhaltig beeindrucken.
Ach.
Und da hat Claudia gesagt, nimm doch das Hendrix-Stück.
Ach Quatsch.
Ja, so tückisch.
Das ist nicht mal eine Leihgeschichte, die du nicht selbst erlebt hast, sondern es ist auch noch ein gelogener Song.
Ja, es ist total. Es ist alles falsch. Ich wollte mal die Regeln dieser Sendung komplett brechen.
Ja, das ist dir gelungen.
Dekonstruieren.
Vielen Dank. Wenn jetzt noch jemand zuhört, dann bitte bleiben Sie dran. Das wird ja so nicht bleiben, oder? Sind das andere?
Nein. Okay. Manche da haben eine Geschichte.
Gut, Jimi Hendrix.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Journalist und Moderator Hajo Schumacher. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und heute ist Hajo Schumacher zu Gast, der gebürtige Westfale. Stur heißt es ja, über die Westfalen, sie seien stur.
Quatsch. ja, stimmt, aber es ist eine sehr charmante Sturheit.
Was also, ist denn deine unangenehmste Charaktereigenschaft?
Was ist meine Unangenehmste?
Nimm eine davon.
Alle sagen immer Ungeduld. Ach, das finde ich total billig. Ja. Das ist so FAZ-Fragebogen-Bekenntnistum. Ich bin echt pflichtbewusst. Und ich wäre gerne manchmal ein bisschen, darf man Stereotypen verwenden? Ich hätte gern ein bisschen mehr manchmal so diesen mediterranen Zugang zum Leben. Ich kann zum Beispiel, wenn ich länger als bis 7:30 im Bett liege, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Das ist komisch.
Ich glaube, das liegt daran, dass vielen Freiberuflern geht das einfach so. Und wenn sie dann noch eine Familie zu ernähren haben, ist es auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist einfach so. Ich glaube, es ist fast ein bisschen kokett, das als deinen unangenehmsten Charakterzug zu bezeichnen.
Okay, dann nehme ich Koketterie als meinen unangenehmsten
sehr schön.
Charakterzug.
Schnell reagiert. Zwei Geschwister hast du eben schon gesagt. Bist du das Nesthäkchen? Dadurch ließe sich nämlich einiges erklären. Oder das Sandwich-Kind, das um Liebe und Aufmerksamkeit kämpfen musste.
Ja, Frau Hobbypsychologin, alles das ist richtig. Ich bin sowas von mit Abstand der allerletzte. Meine Schwester ist 18 Jahre älter als ich, mein Bruder 12 Jahre älter als ich und wir Westfalen, die zum derben Humor neigen, sagen, ich sollte eigentlich in die Gardine gehen. Also ich stand wirklich nicht mehr auf dem großen, großen Zettel der Familienplanung. Meine Mutter fand das prima, die war die klassische Hausfrau, gibt es ja heute gar nicht mehr. Die fand das toll, dass sie noch was zu tun hatte, noch ein Projekt.
Natürlich gibt es die klassische Hausfrau noch.
Nein.
Ja, denkst du, dass die Männer in ihrer Identitätskrise sind, weil es die, also so wie du es ja beschreibst in einem deiner Bücher, ne? Zitiere mich jetzt nicht, bitte, weil die klassische Hausfrau nicht mehr existiert, es gibt sie noch.
Zumindest glaube ich, dass die Männer in der Krise sind, weil so eine Rollenverwirrung da ist. Die wissen immer gar nicht, wie sie sein sollen. Mhm. Also früher war das okay, wenn man Cowboy war oder Macho oder meinetwegen auch Frauenversteher. Heute muss man alles gleichzeitig sein.
Ich sehe schon, das war meine Schuld, dieses Thema jetzt schon einzubringen.
Je nach Arena. Nee, wir waren wo ganz anders
bei
der Familie.
Ja, ganz genau. Ich finde das aber deine Eltern, schau, sie haben sich wirklich offenbar auch noch begehrt nach all der Zeit. Das ist nicht selbstverständlich in so einer langen Ehe, ohne Quatsch. Also ich meine,
so
du bist
ich das
ja nicht,
nie gesehen.
Ja, aber so
ein
ist es
Produkt
doch.
Der Liebe.
Naja, auf jeden Fall der körperlichen Liebe.
Ja, immerhin.
Ja, eben. Also ich meine,
stell dir mal vor, du bist im Reagenzglas gezeugt. Das würde mich irgendwie ein bisschen beschäftigen, glaube ich. Also das bin ich definitiv nicht.
Aber das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum Menschen sagen, auf natürlichem Wege zustande gekommen. Weil ich meine, letztendlich ist es ja auch Natur. Es ist vielleicht so eine Zwischenstation, die mal kurz ausgelagert war. Aber ansonsten finde ich, das finde ich überhaupt nicht schlimm.
Würde das deine Identität verändern?
Natürlich nicht. Aber das kann ich nicht, also das ist ja jetzt
sehr theoretisch. Ja. Also auf jeden Fall, ich war das Nesthäkchen. Mutti umhegte mich von früh bis spät. Ich durfte viel Fernsehen gucken, was damals schwierig war, weil die Kinderstunde fing erst nachmittags an. Es war nicht so wie heute. Und ich mochte nie so richtig gerne rausgehen. Ich fühlte mich wahnsinnig wohl auf dem Sofa, habe hingebungsvoll Versandhauskataloge ausgeschnitten, Zeitschriften gebaut oder das, was ich dafür hielt.
Hast du so Collagen gemacht oder warum?
Collage wäre ein großes Wort für das. Und meine Mutter lieferte... Also Mütter haben ja immer Angst, dass ihre Kinder verhungern und verdursten, lieferte pausenlos kohlenhydrathaltiges Kakao, diese wunderbaren Kekse, die unten so weicher Teig, oben Schokolade und in der Mitte ist so Orangenmarmelade.
Ach, die kenne ich gar nicht. Ach so, diese,
ja,
ah, da, ich
Jaffa
weiß, ja,
sagen,
ja, ich glaube Jaffa-Cake, genau, ja, die gibt es ja immer noch. Ja,
und
ja,
die
ja.
Kann man super gut in warmem Kakao dann die Schokolade so leicht anlösen und dann noch, und es konnten draußen 37 Grad sein, ich war sehr glücklich.
Bist du auch ein Prinzenrollen-Auseinanderdreher?
Ja. Und dann mit
und
den
dann
Schneidezähnen,
ablecken?
Nee, nicht ablecken, finde ich eklig, mit den Schneidezähnen die Schokolade vom Kekskratzer.
Oh.
Vielleicht hat David Bowie das gemacht und hatte deswegen so.
Ja, wenn er sich danach nie Zähne geputzt hat. Oder er hatte das vielleicht das an dem Tag gerade, dass das bleibt ja dann auch eine Zeit lang auf den Zähnen, dass das einfach noch Schoko war.
Dann hat man deswegen was davon. Was machst du mit Prinzenrollenkeksen?
Ich versuche sie auseinanderzudrehen. Also es ist einfach bei bestimmten Temperaturen es ist einfach inzwischen sowieso schwieriger geworden, wie vieles im Leben schwieriger geworden ist.
Die Prinzenrollenverschwörung.
Ja, weil sie brechen leichter inzwischen, habe ich so den Eindruck. Also im Sommer muss ich es mal wieder probieren, ob ich da diesen Dreh noch habe. Ne? Mm. So dieses, was gibt es denn noch für Eigenarten, wie man sagt, so zum Beispiel Cornetto zuerst die Schokoladenspitze abbeißer und dann von unten raussauger.
Ja.
Gibt es ja auch.
Ja. Das Problem ist, wenn man das seinen Kindern vormacht und die sind noch kleiner, endet es damit, dass unten einfach das Eis raustropft und die Kinder aussehen. Also das gewöhnt man sich irgendwann ab als Eltern. Kölschtrinker gibt es immer, die Einzug- und die Zweizugtrinker. Ja, was Nahrungsmittel.
Vielleicht fallen uns ja im Laufe der Sendung noch so ein paar...
Schneidest du bei Tomaten die Strünke raus?
Das kommt drauf an. Wenn es große Tomaten sind, auf jeden Fall. Bei kleinen kommt es drauf an, wie viel Zeit ich habe und ob ich einen Gast habe, von dem ich glaube, er würde denken, ich wäre nachlässig. Eigentlich ist es mir egal. Die kleinen sind mir persönlich, wenn ich ganz allein für mich koche, egal. Und dir?
Auch, auf jeden Fall. Bei den Großen mache ich das inzwischen, weil irgendjemand hat mir mal vor 30 Jahren erklärt, dass da die ganzen Giftstoffe drin sind. Nur da. Mhm. Wenn man die raus, dann wird man 100 Jahre alt, wenn man das will.
Oh Gott.
Und auf welcher Seite machst du die Banane auf?
Ich kaufe Bananen immer und stelle dann fest, dass sie, also wenn sie,
dass du sie
wenn
gar sie, nicht magst.
Nein, ich mag sie schon, aber ich merke dann, wenn sie riechen und braun sind, dass ich sie vergessen habe. Also
und
immer
und
wieder
diese
aufs Neue.
Und fliegen dann auch in großen Wolken.
Das kommt ja, im Winter kommt das ja nicht vor. Die Banane, nein, die mache ich schon an der richtigen Seite auf, da wo Gott es gewollt
Was
hat.
Was ist denn die richtige?
Naja, da wo vorne dieser Henkel ist.
Das ist aber die falsche, weil dann matschen die doch immer.
Nein, ich will
man muss in der schwarzen Seite.
Wir wollten doch auch über was ganz anderes sprechen. Worüber denn? Wir haben gar keine Zeit mehr, über was anderes zu sprechen, weil jetzt die nächste Musik kommt. Patti Smith, Because the Night.
Super, klasse, all-time, Feten, Hit-Abräumer, Mitgröler, liebe ich.
Okay. Take me now, baby, here's unser Nesthäkchen Hajo Schumacher wurde 1970 eingeschult. Wer war dein bester Freund in der Zeit? Weißt du das noch? Wie hieß der?
Also das waren Andreas Damm und Dietmar Terdenge eigentlich. Andreas Damm war der Sohn, heute würden wir sagen, also kleiner Leute. Beide Eltern sind jeden Morgen um 4 aufgestanden, um Zeitungen auszutragen. Ah, ja. Das war wirklich ein Überlebensmodell. Und von Dietmar Terdenge wiederum, da war der Vater, glaube ich, Architekt oder Anwalt oder irgend sowas richtig Gutes. Die wohnten in einer Villa, in einem freistehenden Haus und hatten eine Haushälterin und es war alles riesig. Mhm. Und es war null Thema. Es war kein bisschen relevant. Wir waren mal in der sehr kleinen Wohnung des einen, dann waren wir wieder in dem Palast des anderen. Wir haben gespielt. Ich habe das Gefühl, spielt heute einfach eine größere Rolle in der Schule, in der Gesellschaft. Wo kommt einer her, aus welchem Stall? Und das waren wirklich sehr, sehr glückliche 70er Jahre.
Also ich bin keine Historikerin, aber ich möchte da widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass das früher eher schlimmer war als heute. Da war dieser Standesdünkel doch noch viel größer. Und ich meine, letztendlich kann wie hieß der Sohn der Zeitungsausträger?
Andreas.
Andreas hat vielleicht Glück gehabt, dass seine Eltern alles für ihn getan haben oder er nicht so hohe Bedürfnisse hatte. Aber letztendlich wirst du aus jedem Jungen rauskriegen, dessen Eltern nicht so viel Geld hatten, dass er das rote Fahrrad mit dem Fuchsschwanz wollte oder auch so gern einen tragbaren Plattenspieler gehabt hätte wie seine Freunde und so. Es waren damals Bedürfnisse da und die sind heute auch da.
Ja, aber ich glaube, heute wären Kinder gar nicht mehr in die gleiche Grundschulklasse gegangen. Heute wäre der Bengel aus gutem Hause sofort in die dreisprachige Waldorf-Schule mit Frühmandarin, Violine und ich weiß nicht was.
Ja, das stimmt.
Wir waren alle in einer Klasse. Es gab keine gesellschaftlichen Schranken durch Schule schon. Mhm. Und interessanterweise, wie wir alle wissen, ist Schule heute mehr denn je entscheidend dafür, was aus den Kindern wird. das war damals noch ein bisschen gemeinschaftlicher alles. Ich, um Gottes Willen, ich möchte nicht jetzt der große Nostalgiker sein.
Ach,
der Jenseits
mit
früher
besser.
Anfängt, nein, will ich nicht. Aber wenn du selber Kinder hast und auf sowas achtest, denkst du ja, wäre das heute auch noch so?
Mhm.
Vielleicht, wenn die Stadtviertel danach sind, dass die tatsächlich noch auch so gemischt sind, weil wir wohnten im Umkreis von ein paar hundert Metern. Es gab das auf engstem Raume.
Mhm.
Ist das heute nicht alles ein bisschen geordneter?
Ich kann es dir aus eigener Erfahrung leider nicht sagen und ich weiß auch nicht, ob Berlin dafür repräsentativ ist. Keine Ahnung. Also
Berlin ist ja für nichts repräsentativ.
So, wunderbar. Sind wir schon da aus dem Thema schon mal raus. Wunderbar. Du bist aufs Schiller-Gymnasium gekommen. Und
ja, wir haben dieses Jahr 30-jähriges Klassentreffen.
Wirst du hingehen?
Ja, klar.
Ich habe mal in deinem Jahrgang nachgeguckt. Du bist Abi Jahrgang 83, ne?
Schön wäre es, aber es war 64. Also meinst du Geburts- oder Abiturjahrgang?
Nee, Abitur.
Ach so, 83, ja. Plus 30 macht 13, stimmt.
Ich habe da gefunden einen Volker Sommer. Kannst du dich an den erinnern?
Ja.
Weißt du, was der heute macht?
Volker Sommer, der war immer so ein bisschen...
Überlege es dir gut, weil ich sage gleich, dass er hier in Berlin arbeitet.
Echt?
Und zwar wirst du dein...
Wo weißt du das?
Ja, habe ich alles... und zwar ganz, ganz interessant. Er lehrt an der Hochschule für Technik.
Siehst du, ich wollte gerade sagen, der war gut in Mathe und so Naturwissenschaften.
Und zwar mit dem Schwerpunkt mobile und kognitive Robotik. Entwicklung von Explorationsalgorithmen.
Ich habe immer an Volker geglaubt.
Aber jetzt pass auf, Selbstlokalisierung mobiler Roboter. Das finde ich, du solltest dich mit dem mal treffen, da springen bestimmt noch ein paar Kolumnen raus.
Unbedingt.
Was der erzählen kann.
Aber ich meine, das ist unsere Zukunft, ja. Mit Leuten wie Volker Sommer werden wir den Chinesen endlich Paroli
bieten
können.
Ja, weil er sich auch um die Entwicklung von Saugrobotern zum Beispiel kümmert. Tatsächlich. Und ich habe gefunden, Frank-Martin Wiethüchter, kennst du den auch noch?
Wiethi, ja.
Der hatte ja das Pech, dass seine beiden Vornamen zusammengeschrieben wurden. Also nicht mal mit einem Bindestrich. Frank-Martin in eins. Und der ist auch seinen Weg gegangen. Ich habe mir seine Hobbys mal angesehen bei Xing. Und da steht unter anderem, also Interessen, Familie, Joggen, Lesen, Klettern, Politik, Theatersport. Was ist das?
Keine Ahnung.
Was könnte das sein?
Theatersport?
Ja.
Also mein lieber Freund Heiko Deutschmann musste neulich mal, ich glaube im Renaissance-Theater in einem Squash-Court sein Theaterstück aufführen.
Vielleicht
muss man das vorher lernen. Manchmal muss man ja auch fechten, so für Shakespeare oder sowas, Theatersport.
Wir wollen ja jetzt auch, also ich meine letztendlich sind das Menschen aus deiner Vergangenheit, es wäre jetzt auch...
Aber toll, oder?
Ja, absolut.
Super Jahrgang. Wäre es ein Wein, würde man sagen, ein Jahrhundertjahrgang.
Und du hast früh angefangen, Sport zu machen. Du bist 1975 Mitglied des SC Münster 08 geworden.
Ja.
Fußball?
Ja, 4 Jahre jünger als Schalke 04. Nein, ich habe Handball gespielt.
Ach, Handball. Nie Fußball?
Ich bin ein dermaßenes Fußballuntalent. Also ich musste immer den Ball aus dem Gebüsch holen und wenn ich das lange genug gemacht hatte, durfte ich 5 Minuten mitspielen und dann hat die betreffende Mannschaft, auch wenn sie in Unterzahl waren, gesagt, ey, nee, jo, ist toll, also selbst das mit dem Tor ist keine gute Idee, geh mal wieder den Ball aus dem Gebüsch holen. Es ist ja sehr im Trend, von seinen jugendlichen Traumata zu erzählen, das hat mich unglaublich gekränkt und Handball braucht jetzt braucht nicht so viel technische Fähigkeiten am Anfang. Da muss man einfach nur rumstehen und tüchtig den Ball werfen.
Das, ja, und aufpassen, dass er nicht im Gesicht landet oder so. Ne?
Im eigenen.
Im eigenen.
Bei anderen ist okay.
Du bist ja, Völkerball war zum Beispiel super. Also ich finde zum Beispiel, dass die, früher war nicht alles besser, aber wie?
Aber
Völkerball, hallo, in jeder Pause. So, bei uns war es die Regel.
Mit so einem Schaumstoffball, ne? So, oh. Nee, ist toll.
Jetzt bist du warm, ne?
Nee, aber Voltigieren ist auch ein ganz toller Sport.
Erstens, mach es mal nach. Ich würde dich schon sehr gerne in so einem engen Höschen sehen, wie du versuchst, auf dem breiten, sehr breiten Rücken eines Norweger-Wallachs irgendwie auch nur so oben zu bleiben. Aber Völkerball und Voltigieren miteinander, also beides fängt mit V an, ansonsten hat es wirklich überhaupt gar keine Verbindung.
Es ist beides nicht so Völkerball? Klassisch.
Wie bitte?
Sport.
Das ist ein... Also Völkerball ist ein harter Sport,
ja, das
wenn man ihn
schon
richtig spielt.
Zu Kaisers Zeiten, ja, damals aber noch mit Kanonenkugeln gespielt.
Ich sehe schon, du warst wahrscheinlich nie gut genug, um Hintermann zu sein, ne? Das hat dich gekränkt. Du wurdest immer nur zum Schluss hast du noch da gesessen mit, ja, ich will die Namen gar nicht nennen. Euch haben sie nicht gewählt, deswegen sagst du, das ist nichts für dich. Völkerball war
super. Es war mir ein bisschen zu luschig, ehrlich gesagt. Also wir standen ja schon am Fahrradständer und haben geraucht, als die anderen noch Völkerball gespielt haben.
Alles klar. Und du bist ja auch damals schon gejoggt auf dem Prozessionsweg. Das klingt so ein bisschen nach Harpe Kerkeling. Aber das ist an irgendeinem am Ems sowieso Kanal oder
Dortmund-Ems-Kanal. Ja, du hast dich ja super vorbereitet.
Da bist du schon
lang gelaufen. Der Prozessionsweg heißt Prozessionsweg, weil da tatsächlich Prozessionen stattfinden.
Ach, guck dir das
ja,
an.
Die tragen da Marienbildchen,
Kilometer, Bildchen, das ist ja nun, also, Bildchen,
also
diese Figuren,
Statuen, Figuren, alles Mögliche tragen die die gläubigen Katholiken da durch die Gegend und dann gibt's Stationen, nein, an hohen christlichen Feiertagen, die ich hoffentlich jetzt nicht aufzählen muss, und dann glauben die da richtig. Mhm. Und das haben wir als Protestanten, also haben das immer als einen sehr interessante kultische Handlungen wahrgenommen.
Apropos kultische Handlung, du glaubst, der Song heißt Sex Machine, er heißt Get Up von James Brown, den hast du mitgebracht und ausgesucht. Ich habe gleichermaßen Lust, die Geschichte dazu zu hören, wie auch ein bisschen Furcht davor. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich total unbegründet.
Es gibt zu diesem Lied unglaublich viele Geschichten, die ich aber nicht preisgeben möchte.
Ach, komm.
Es ist einfach nur ein Lied, was ich wahnsinnig gerne mag und was mich praktisch durch mein Leben begleitet. Weil egal, wo du, wann du irgendwo bist, man hört es überall auf der Welt.
Ja eben, aber ist das nicht auch ein bisschen...
Ist total, was wolltest du sagen, Mainstream?
Na, ich habe nichts gegen den Mainstream, überhaupt nicht. Aber ich, also wenn... Also wenn man zum Beispiel Musik auflegt und dann kommt jemand und sagt, kannst du nicht mal Tech Machine spielen? Dann weißt du zwar, dass die Tanzfläche voll wird, weil es ist ein guter Tanzsong.
Ja.
Aber es ist so die einfachste aller Möglichkeiten.
Und was spricht denn dagegen?
Nein, nicht unbedingt. Aber dieses Lied ist ja auch ein bisschen inflationiert. Ich finde schon, dass man, wenn es erstmal läuft, so anderthalb Minuten, dann bin ich ja auch drin. So, dann kann ich mich dessen auch nicht erwehren. Aber eigentlich ist es so ein Lied, wo man denkt, boah, Mann, hätte ich es in meinem Leben noch bloß 50 Mal weniger gehört, nein?
Nein. Nein, finde ich überhaupt
okay,
nicht.
Okay, gut.
Ich finde auch diese intellektuelle Überhöhung
nein.
von Musikstücken und was wollen Sie uns sagen?
Nein, darum geht es überhaupt
nicht. Was
Quatsch,
ist die Subline?
Da, nein, darum geht es überhaupt
Mach
gar nicht.
Mach André auf. Fenster aufgerissen.
Deine scheiß Sorglosigkeit kotzt mich.
So sieht's nämlich aus. Das ist Baloo-Musik, ja.
So, James Brown.
One, two, three, four.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar mit Hajo Schumacher, den Sie als Radio 1-Kolumnisten kennen, als Achim Achilles, den Sie aber auch als Journalisten, Moderator, Buchautor kennen. Und es geht los mit Lunis, I Got Five On It. I got five on it. Lunis, zu Gast ist heute Hajo Schumacher, der auf der Schule schon oder während der Schulzeit schon anfing, für eine Zeitung zu schreiben. Wie kam das mit 15 schon?
Die weltberühmte Münstersche Zeitung liegt, wer Münster kennt, direkt gegenüber der städtischen Bühne des Stadttheaters von Münster. Und ich war beim Theaterjugendring, wo wir alle dann immer den zerbrochenen Krug und solche Sachen angucken mussten. Und ich dachte, es geht um 19 Uhr los, es ging aber erst um 20 Uhr los. Und da dachte ich, ach komm, das mit der Schreiberei wolltest du doch immer schon mal. Mhm. Und bin dann ins gegenüberliegende Verlagsgebäude marschiert. Ich wusste, dass der Sportressortleiter Günther Einspänner, Gott habe ihn selig, im gleichen Haus wohnte wie mein Bruder damals mit seiner jungen Familie und meine Schwägerin ganz apart fand. Es gab also einen Anknüpfungspunkt. Und in der Tat, also das würde ich heute überhaupt nicht mehr bringen, ich weiß auch nicht, was mich da getrieben hat, bekam ich dann den Auftrag von einem Bezirksliga-Handballspiel, völlig unbedeutend, 40 Zeilen zu schreiben. Das habe ich dann gemacht, wie ich mir vorstellte, dass Sportreporter so schreiben. Ich glaube, es war der grausamste Text überhaupt. Aber die waren froh, dass sie einen hatten, dass sie ihre 800 Lokalsportseiten gefüllt bekamen. Und als ich das am Sonntagnachmittag ablieferte, bekam ich gleich den zweiten Auftrag, am Sonntagabend ein etwas höherklassiges Spiel zu beschreiben. Ich war noch nicht mal mobil. Ich hatte nur ein Fahrrad. Ich hatte noch nicht mal eine Klar. Und bin dann da nachts von Münster-Hiltrup zurück ins Verlagsgebäude und habe dann ganz hektisch abends was zurechtgeschrieben und auch das wurde gedruckt.
Hast du das noch oder deine Mutter hat die das mal ausgeschnitten?
Meine Mutter hat das alles ausgeschnitten und ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist. Also es gibt noch so alte Werke, aber nicht mehr diese ganz frühen und sie sind es nicht wert dafür, jetzt in irgendwelche Archive zu steigen. Es lag ein bisschen daran, ich war infiziert, mein Schwager, der erste Mann meiner Frau, der war mal deutlich
Moment,
vorher.
Moment, warte, was?
Der erste Mann meiner, Entschuldigung, meiner Schwester.
Okay.
Ja, das.
Ja, ich frage nur, ich, das ist ja alles
Familie,
mal. Heutzutage
drunter
und drüber, wie bei den Hottentotten.
Der erste Mann meiner Frau bin ich. Meine Schwester war Redakteur bei der Münsterschen Zeitung und der hat mich so als Pöks, ich war 7 oder 8 oder so, hat er mich mitgenommen und ich fand diese Druckerei so unglaublich faszinierend. Mhm. Also das waren ja noch diese riesen Ungetüme mit Blei und
laut war es.
Riesig laut. Der Drucker, das war ein unglaublicher Respektsberuf, die konnten was trinken. Und die haben dann meinen Namen so in kleine Bleilettern gegossen und ich fand das wahnsinnig super toll.
Das Wort Pöks habe ich ungefähr 400 Jahre nicht gehört. Das ist ja auch echt interessant, wenn es dann so Worte von früher.
In Münster heißt das Koten.
Das ist aber nicht schön.
Nee, aber das ist, es gibt eine eigene Sprache, die heißt Masematte in Münster. Das heißt zum Beispiel auch Meimeln statt Regnen oder Bosse statt Hose oder solche Sachen.
Guck dir das an.
Mhm.
Abitur gemacht. Du hattest dann einen sicheren Volontariatsvertrag für die Außenstelle Emsdetten.
Ja.
Das soll man dir mal nachmachen. Aber deine Schwester, dieses Luder, hat ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weihnachten zeigte sie dir eine Anzeige oder so eine Ausschreibung für so eine Journalistenschule in München.
Meine Schwester war schon damals Zeitleserin. Und ich weiß bis heute nicht, ob das ein positiver oder eher fragwürdiger Charakterzug ist. Es sind auf jeden Fall Menschen mit Tagesfreizeit, nicht? Man braucht ja einfach eine ganze Weile, bis man da durch ist. Und meine Schwester ist eine manische Zeitungsausreißerin und dann die Schnipselverschickerin.
Ja.
Und wir alle in der ganzen Familie sind Opfer dieses Kultes geworden. Und meine Schwester hat mir tatsächlich so einen Ausriss, so was weiß ich, Bewerbungsfrist, Deutsche Journalistenschule in München, weil die sah das Grauen schon kommen.
Emsdetten,
Außenstelle, Schützenverein, da galt der Volontär noch ganz besonders wenig. Man musste dem chronisch trunksüchtigen Redakteur, der dort sein Unwesen trieb, dann irgendwie den Stift führen und sehen, dass man den Andruck einigermaßen, es war ganz, ganz gruselig. Und meine unglaublich hellsichtige Schwester hat gesagt, davor muss der Junge bewahrt werden. Meine Mutter dachte natürlich, ach, das ist ja was Sicheres und ein Anstellungsvertrag und wie schön. So, und dann habe ich mich tatsächlich bei dieser Journalistenschule beworben. Es begab sich, dass ich damals meine Freizeit nach dem Abitur mit einer Stelle auf dem Bau gefüllt habe. Ich bin morgens um 7 tatsächlich auf eine Baustelle marschiert und Bauarbeiter finden es wahnsinnig lustig, wenn Abiturienten kommen. Und die haben uns dann erstmal 3 Tage so ganz viel Lehm wegschippen lassen und dann mit einer Schubkarre über so rutschige Bretter so einfach 100 Meter weiter transportiert. Nach einer halben Stunde hätte man eigentlich schon sagen müssen, hey, stopp. Ja, bei Django Unchained wären diese Bauarbeiter sofort erschossen worden, ganz schnell. Und nach 3 Tagen war dann genug des Spaßes. Da kam der Bagger, machte einmal Schlurp und das, was wir alles noch hätten wegschaufeln sollen, machte der Bagger dann. Und wir hatten aber den Test bestanden, wir waren okay. Und dann habe ich da 6, 8 Wochen gearbeitet und habe auch für mich die Entscheidung getroffen, ich bin jetzt nicht so der draußen den Rest meines Lebens rumschipper. Also ich habe heiden Respekt vor Leuten, die sowas machen, für wenig Geld. Aber das sollte nicht mein Lebensentwurf werden. Und ich konnte dann aber meine neu gewonnenen sozialen Erkenntnisse gleich in die Bewerbungsreportage für die Journalistenschule. Also es war einfach eine glückliche Fügung. So, und dann Journalistenschule und dann 5 Jahre München. Und der Chefredakteur der Münsterschen Zeitung rief meine Mutter an und sagte, Frau Schumacher, der Junge in der großen Stadt, der kommt doch unter die Räder.
Und bist du? Bist du unter die Räder gekommen?
Total.
Hattest du was in der WG?
Ja, klar.
Mit 2 Jungs?
Mit 6 Jungs.
Oh!
Es war ganz toll. Mitten in Schwabing, direkt am Englischen Garten, gab es eine riesengroße Wohnung. Und die Hausbesitzerin hatte bei ihrem Tod verfügt, dass diese Wohnung für immer und ewig männlichen Studenten zur Verfügung.
Super.
Sie dachte, das sei eine Verbindung. Sie dachte, das sei sowas, ein bisschen was mit Tradition und Stil. Wir hatten weder Tradition noch Stil, aber eine wahnsinnig gute Zeit da.
Run DMC hast du mitgebracht. Walk This Way. Warum?
Weil das mein liebstes Laufstück ist. Wenn ich so gar nicht in die Hufen komme, das ist jetzt nicht so richtig rhythmisch, was die Schrittfolge angeht, aber es peitscht mich. Es ist natürliches Doping.
Und um jetzt auch so eine Art Service für die Hörer zu leisten, muss man so ein Einpeitschstück direkt nach dem Aufstehen hören, wenn man merkt, man hat keinen Bock, kurz bevor man losläuft, wenn man merkt, man kommt nicht rein, oder erst, wenn man Waldboden unter den Füßen hat und dann loslaufen will?
Typenabhängig. Ich gehe gerne raus. Ich habe überhaupt keine Motivationsprobleme. Im Gegenteil, ich betrachte das wirklich als Freizeit im allerbesten Sinne.
Ja.
Ich finde es toll, wenn ich kein Handy dabei habe.
Auch morgens um 7 im November, wenn es regnet?
Ja. Noch viel lieber Sommermorgen um 6 und dann zum Abschluss in die krumme Lanke springen und einmal hin und zurück. Das ist der perfekte Tagesbeginn. Das ist nur schwer mit Musik hören, dann im Wasser, aber dann auf dem Rückweg im Auto zur Belohnung.
Hajo Schumacher ist heute hier zu Gast. Sie kennen den Journalisten auch als Moderator und Kolumnist und Buchautor. Hätten Sie gedacht, dass er 1990 als Redakteur bei Architektur und Wohnen angefangen hat? Ich nicht.
Warum nicht?
Architektur und Wohnen,
ey.
Du? Ich glaube, also
ich habe so viel Glück gehabt im Leben. Das ist jetzt ausnahmsweise nicht bei der schlechten Eigenschaft der Koketterie zuzuschreiben. Das stimmt einfach. Ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Meine Schwester schickt mir einen Zeitungsausschnitt. Es funktioniert. Glück gehabt. Ich bin mit der Journalistenschule fertig.
Oh, mit einer Eins sogar hast du. Du bist diplomierter Journalist.
Das ist für die Wissenschaftsgeschichte eine extrem wichtige Nachricht.
Ja.
Meine Diplomarbeit drehte sich um das wegweisende Thema Leistungssport und Umweltschutz.
Wahnsinn.
Ja, also macht zum Beispiel, machen Skirennen die Berge kaputt? Oder was ist an der Formel 1 eigentlich umweltschädlich? Nicht die Jungs, die im Kreis fahren, sondern die 100.000, die zu Besuch kommen und gucken. Du willst natürlich
Architektur
was ganz
und wo,
anderes.
Ja, ich will. Ja.
So, und dann begab es sich, dass meine damalige Freundin bereits in Hamburg war, ich noch in München, ich wollte auch nach Hamburg. Und dann rief die damalige Chefredakteurin von Architektur und Wohnen, Christa von Hantelmann, rief an der Journalistenschule München an und fragte, ob es nicht irgendwen gäbe, der Lust hätte, da Redakteur werden zu wollen. Und ich dachte, wow, jetzt bezahlen die sogar den Umzug aus deiner Studentenbude, die ich nur schweren Herzens verlassen habe, nach Hamburg. Und ich war da bei der Süddeutschen, vorher bei der Münsterischen Zeitung. Ich hatte 10 Jahre lang Lokalsport gemacht. Immerhin hatte ich mich bis zum FC Bayern hochgeschlafen. War es dann irgendwann auch mal gut mit Tageszeitung und Sport. Und ich fand das eigentlich ganz toll, mal was anderes zu machen.
Ja, aber die Vorstellung, dass du dich mit so schweren italienischen Stoffen beschäftigst oder so die 5 besten Tipps, wie sie aus ihrem Jugendzimmer ein Arbeitszimmer machen.
Ja, und zwar ein New York Loft-Style, nicht irgendein Arbeitszimmer. Nein, ich war das Projekt Jugend. Architektur und Wohnen, muss man wissen, kommt alle 2 Monate raus, besteht im Wesentlichen aus wirklich prächtigen Fotostrecken, so wohnen andere Leute, hat auch einen sehr interessanten Architekturteil. Ich hatte von all dem 0 Ahnung. Ich sollte aber das jugendliche Element sein und vielleicht auch mal eine überraschende Form oder einen kreativen Ansatz oder weiß der Geier, was da reinbringt. Die waren
Konntest
etwas verstaubt. Selbstverständlich. Ja, man erkannte das Heft kaum wieder, nachdem ich da war. Nein, ich war ein Lernender, wie mein ganzes Leben lang ein Lernender. Aber es waren die goldenen Zeiten des Journalismus. Mhm. Wenn ich einen Auktionator von Sotheby's in London interviewen sollte, das war so einer der besseren Aufträge, Dann hatte man, das fand am Donnerstag statt, dieses Interview, sagen wir jetzt mal. Am Montag musste man sich auf die Reise vorbereiten,
nein,
auch mental. Am Dienstag ist man dann den langen, langen Weg von Hamburg nach London geflogen. Natürlich Business, weil ne, das war schon auch anstrengend. Dann hat man sich in einem sehr ordentlichen Londoner Hotel eingefunden. Am Mittwoch hat man dann erstmal, ja, so die Stadt geschnuppert und wahrgenommen, was wird hier eigentlich gespielt. Am Donnerstag wurde dann dieses etwa 18-minütige Interview geführt, von dem ich kein Wort verstanden habe, aber es war ja ein Dolmetscher dabei und all sowas. Und am Freitag ist man dann völlig entkräftend wieder zurück nach Hamburg.
Ja, eine harte Zeit. Du bist wirklich durch, also du bist durch
aber
den Dreck
sorry,
gegangen.
Aber sorry, das war Journalismus. Das war beim Stern, beim Spiegel, bei ganz vielen Blättern. Es war Geld ohne Ende da. Wir waren die Wichtigsten der Wichtigsten. Alle flogen Business und also es ist unglaublich, wie die Branche sich verändert hat. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und ich habe das so ein bisschen noch, so die Ausläufer noch mitgekriegt. Und ich kann gut verstehen, dass viele Menschen dieser Zeit nachtrauen, aber die gibt's halt nicht wieder. Das habe ich auch nur 6 Monate gemacht, was 3 Ausgaben sind von Architektur und Wohnen. Dann trat der Spiegel in mein Leben und dann war ich wieder im Sport.
Du hast The Cure mitgebracht.
Mm.
Warum?
Cure, wenn man fragt, was sind so die 3 Bands, die dich geprägt haben oder die du immer mit auf eine einsame Insel nehmen würdest. Ich weiß, du willst jetzt wissen, wer die anderen beiden sind.
Das, also ich würde sagen, die Beatles auf jeden Fall. So,
Beatles?
Nee, hätte ich jetzt...
Nein? Glaube ich nicht. Also Cure auf jeden Fall.
Und die anderen beiden?
Was hatten wir? Darf ich da bis zum Ende des Stücks drüber nachdenken?
Ja.
Über die anderen beiden?
Ja, ja.
Aber Cure gehört auf jeden Fall dazu.
Okay.
Ich würde sagen, Neil Young gehört auf jeden Fall noch dazu. Mhm. Und dann müsste ich mich zwischen Pink Floyd und Genesis entscheiden.
Die frühen Genesis musst du da schnell noch zu sagen. Die
nee,
frühen
ich bin nicht
Genesis.
So der Rolling Stone-Leser. Bevor Phil Collins den Tarzan-Soundtrack gemacht hat vielleicht.
Radio 1. Hörbar Rust.
So, der junge Mann, den wir jetzt hören, der ist 18 oder knapp 19. Sie haben sicherlich schon von seinem umfeierten Debütalbum gehört. Jake Buck heißt er und der Song heißt Lightning Bolt. Morning, it's another pure gray morning. Wir streiten uns hier total. Wir streiten uns seit Jake Buck, hätte ich diesen Song noch bloß nicht mitgebracht. Ja?
Dabei bin ich so harmoniebedürftig.
Ja, jetzt vielleicht, wenn das Mikro wieder auf ist. Ja.
Ach, ich verstell mich.
Ja, ich glaube, du verstellst dich.
Es wird immer so unterschwellig von dir Dinge...
Das kann man jetzt gar nicht rekonstruieren, dieses Gespräch.
Nee, weil zu unsachlich geführt wurde, auch von deiner Seite.
Was nicht stimmt. Also es geht darum, dass wir uns überlegt haben, ob man...
Das Werk der Alten inhaliert haben muss, um sowas zu machen. Oder hat er das eigentlich so aus sich heraus ganz neu gemacht?
So, und ich glaube, man muss eben nicht diese Ehrfurcht vor den alten Meistern haben und kennen und dann jemanden kopieren oder dran vorbeischlittern. Es kann durchaus passieren, dass jemand, der so jung ist, sich hinsetzt und dass so etwas aus ihm selbst herauskommt.
Genau.
Und dann sagen andere zwar, hört sich an wie, muss aber nicht kopiert sein.
Genau, da sind wir völlig einer Meinung.
Wieso sind wir denn jetzt plötzlich einer Meinung? Eben waren wir es doch nicht.
Weil du es nicht verstehen wolltest, was ich gesagt habe. Wir haben uns dem Ergebnis von unterschiedlichen Seiten genähert. Jetzt, das verunsichert dich, ne? So plötzliche Friedensabkommen.
Ja, wenn sie aus deinem Mund kommen und so schnell, ja, dann ist da irgendwas faul. Ich weiß schon, du willst mehr Zeit damit verbringen, deine glänzende Karriere abzureißen.
Ach, um Gottes Willen, wir können uns auch gerne den Rest streiten.
Also, du bist beim Spiegel gelandet, 1990. Zuerst beim Sport, so, und dann bist du in die Außenpolitik gerutscht und dann hast du das Politikressort in Bonn übernommen, also 1995, 96, da bist du nach Bonn gegangen, in ein, wie du damals geschrieben hast, geschütztes Biotop, weil dort noch ganz bestimmte Regeln herrschten, an die sich alle gehalten haben. Man hatte ein bestimmtes Agreement mit den Politikern, worüber man spricht und worüber man nicht spricht, es ist so zu verstehen.
Es war extrem übersichtlich. Erstmal war Bonn übersichtlich, es gab damals... Gut, die Grünen waren schon im Bundestag, beziehungsweise in der Phase gerade nicht, aber die Medien hatten ihre Rollen, Der Spiegel war das Flaggschiff. Wenn ein Politiker im Spiegelgespräch was gesagt hat, dann wurde das samstags von den Radiostationen ehrfürchtig vermeldet und von den also von den Fernsehnachrichten und am Montag dann nochmal von den ganzen Tageszeitungen. Wenn Politiker einem was steckten, dann war auch klar, dass man seine Quellen geheim hielt. Und wenn irgendwer baggerte an der Hotelbar, dann wurde darüber zwar getuschelt, logisch, aber darüber wurde nicht geschrieben.
Es sei denn, eine Spiegel-Kollegin
schrieb über Juliane Weber, die damalige Sekretärin von Helmut Kohl, sie schlug ihm morgens die Eier auf. Ha, ha, ha. So viel zum Thema Herrenwitz. Darüber beömmelte sich das ganze politische Bonn über Jahre. Ist das besser oder schlechter geworden?
Ich würde gerne wissen, wir können diese Diskussion, die ich gerne mit dir führen würde, wirklich gerne mit dir führen würde, wo Sexismus beginnt und was man sich als Frau gefallen lassen muss und was nicht. Aber ob das denn dann wirklich die bessere Zeit war, weil die Jungs untereinander, es gab ja auch, und nach wie vor gibt es mehr männliche Journalisten und in Bonn wahrscheinlich damals sowieso und mehr männliche Politiker und damals sowieso. Wenn dann jemand eine Affäre hatte oder jemand angegraben hatte, wurde das eben nicht an die große Glocke gehängt. Aber das hat
eine
ja
Affäre
schon ein bisschen
ist ja
was,
jetzt schon mal kein Sexismus, oder?
Vielleicht kommt es drauf an, wie die abläuft und wie sie...
Klar, wenn Machtausübung im Spiel ist, natürlich.
Und je nachdem auch,
klar.
wie sie endet, ob das einigermaßen diskret passiert oder ob da...
Gar keine Frage.
Also insofern, das ist schwer. Aber mich interessiert eher die Frage, ob die Möglichkeit der Mauschelei, weil sich der Journalist vielleicht geschmeichelt fühlt, von jemandem zur Seite genommen zu werden und Mitwisser ist, ohne darüber berichten zu wollen oder zu müssen, ob das nicht wirklich kontraproduktiv ist, was den Beruf des Journalisten angeht.
Es gibt das amerikanische Modell, es gibt das deutsche Modell oder meinetwegen das Bonner Modell von damals. Das amerikanische Modell ist ungefähr so, als Journalist, wenn du für das Weiße Haus den Präsidenten zuständig bist, siehst du den Präsidenten eigentlich gar nicht. Es gibt diese White House Pressekonferenzen, man sieht dann auf irgendeiner Reise den Obama vielleicht mal irgendwie so ganz von Weitem ins Flugzeug einsteigen. Und es gibt eine ganz, ganz klare Regelung, was Journalisten dürfen, was man nicht tut. Niemals würde ein höherer politischer Würdenträger mit Journalisten an einer Hotelbar stehen. Niemals. Die würden auch nie im gleichen Flugzeug sitzen, wie das selbst hier mit der Kanzlerin der Fall ist. Und da hat man dann klare Rollen, die des politischen Systems und des medialen Systems, die kontrollieren die nicht nur, sondern die behaken sich richtig. Das deutsche, insbesondere das in Bonn gewachsene System, basiert mehr auf diesen Grauzonen. Also zum Beispiel der Klassiker Reise. Vorne in der Konrad Adenauer oder Theodor Heuss oder wie diese Air Force One bei uns heißt, vorne ist der Kanzlerteil, da ist dann auch ein Bett und Arbeitsräume und so weiter. Hinten in der Holzklasse sitzen die Journalisten und die niederen Chargen und dann kommt die Kanzlerin oder der Minister, kommt dann auch mal nach hinten durch die Reihen in der Strickjacke und dann wird auch mal vertraulich, was heißt vertraulich, natürlich wird nicht vertraulich geredet, aber man hat den Eindruck von Nähe. Das Gleiche passiert nach einem Parteitag an einer Hotelbar. So, und für mich als Journalist waren diese Phasen immer ganz interessant, weil die waren natürlich nicht privat, die Politiker, aber sie haben versucht, so zu tun, als ob sie privat sind. Und sie waren mehr oder weniger erfolgreich im Privatspielen. Gerhard Schröder zum Beispiel war wirklich ein großer Charmeur.
Der hat das super instrumentalisiert.
Der,
ne,
haute den Leuten auf die Schulter und machte den Spruch, Frau Merkel ist da ein bisschen sperriger, Helmut Kohl war da sehr, sehr sortierend, wem er einen Blick, also die anderen durften eh nicht mitfliegen. Ich finde das nicht die schlechteste Einrichtung. Und wenn ich als Journalist aus diesem Schutzraum, aus diesem Grauzonen...
Was findest du nicht die schlechteste Einrichtung?
Ich finde diesen deutschen Umgang damit, diese Grauzonen, finde ich nicht so schlecht.
Aber wer zieht denn die Grenze der Grauzone?
Diese Grenzen sind nirgendwo festgeschrieben. So. Diese Regeln galten in Bonn, weil die Alten sie den Jungen beigebracht haben und die haben sich dran gehalten. Heute gibt es dieses Alt-Jung gar nicht mehr, weil es auch diese journalistischen Karrieren gar nicht mehr gibt. Es sind viel mehr Player durch die ganzen Online-Jungs. Ist natürlich auch ein Zeitdruck entstanden. Ich brauche viel schneller, viel aufregendere Geschichten. Ich muss als Journalist mir sehr genau überlegen, was ich aus diesen Grauzonen berichte. Die junge Sternkollegin hat für sich entschieden, sie hielt diesen Brüderle-Vorgang für so gravierend, dass sie gegen den Cumont verstoßen hat. Mit dem Ergebnis, dass Herr Niebel sagte, die darf jetzt nicht mehr zum Interview kommen, der traue ich nicht mehr über den Weg. Ich finde, das ist eine Erleichterung, wenn man nicht mehr zu Dirk Niebel zum Interview kommen muss. Aber tatsächlich Problem, es ist ein Vertrauensbruch begangen worden. Nochmal, die Entscheidung, ob das für diesen Inhalt richtig war oder nicht, ich finde die Brüderle, es geht gar nicht um Brüderle, es geht eigentlich um eine Benehmensdebatte. Mhm. Es geht um ganz grundsätzliche gesellschaftliche Fragen, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Meinem fast 19-jährigen Sohn kann ich nur sehr schwer erklären, wo diese gesellschaftlichen Grenzen eigentlich verlaufen.
Das glaube ich, ja.
Extrem schwierig. Ja. Ja. Auf der einen Seite lerne ich im Privatfernsehen, es gibt diese Grenzen überhaupt nicht, weil da jeder bis aufs Klo verfolgt wird mit der Kamera. Im Internet hat man das Gefühl, Frauen, Sexualität, alles verfügbar, alles prima. Mario Barth, Micky Krause, der Kölner Karneval,
ja,
überall.
Wobei da auch viele Frauen ja mitfeiern, ne? und mitmachen und da auch unterschreiben würden, die sich da keineswegs in irgendeiner Weise gedemütigt oder angemacht oder sexuell belästigt fühlen. Und da auch da werden ja die Grenzen neu gesteckt, und zwar die Grenzen werden mit jedem Menschen neu gesteckt.
Moment, mit jedem Menschen in jeder Situation
ganz genau,
neu gesteckt.
Ganz genau. Ich könnte mit dir, wir kennen uns ein bisschen und wir können den Humor des anderen einschätzen, ich könnte mit dir ein und denselben Dialog erleben, den ich mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Mann unmöglich finden würde.
Ja.
Der Mann würde über seine Grenzen gehen und ich würde mich bedrängt oder diskreditiert oder diskriminiert fühlen. Bei dir kann ich es besser einschätzen, weil ich dich ein bisschen kenne. So,
du erkennst den subtilen Humor dahinter.
Die Klasse, das Format, das
so,
Niveau.
Ja, ja.
So. Und trotzdem kann es auch dir passieren, wenn du zum Beispiel, du bist ja nun auch gut dabei und extrovertiert, dir kann es auch passieren, dass du den Humor deines Gegenübers falsch einschätzt.
Ganz ehrlich, ich glaube, die Wut vieler Männer über die Causa Brüderle rührt auch daher, dass sich ganz viele einfach ertappt gefühlt haben. Und haben sich überlegt, ach du Scheiße, was habe ich eigentlich in den letzten 14 Tagen eigentlich für einen Bockmist erzählt. Ja? Der Klassiker, Money Penny, mach mal eine Latte. Ja? Er wollte eigentlich nur einen Kaffee haben, findet das aber wahnsinnig komisch, jetzt dieses doppeldeutige italienische Wort in den Raum zu werfen. Ich kann durchaus verstehen, dass man das als Frau nicht nur unwitzig, sondern irgendwann dann auch je nach Tagesform einfach ekelhaft findet. Und ich habe für mich aus dieser Causa Brüderle gelernt, meine Grenzen müssen nicht unbedingt mit den Grenzen anderer Menschen übereinstimmen.
Das ist ja schon mal was.
So, und das hat aber vielleicht auch gar nicht unbedingt was mit Sexismus zu tun. Das hat auch was mit Menschen anderer Herkunft zu tun. Das hat auch was mit unterschiedlichen Generationen zu tun. Wie geht alt mit jung um? Ich finde es manchmal geradezu widerwärtig, wie Menschen mit den klassischen Dienstleistern umgehen. Ob das im Supermarkt ist, ob das in der Deutschen Bahn ist, ob das in Restaurants ist, so von oben herab, da wird mir wirklich Angst und Bange. Ja, und da sind Menschen, die für wenig Geld echt viel arbeiten. Also für mich, ich bin Eisenbahnerkind, ich habe immer großes Mitleid mit Zugbegleitern, die sind früher mal Schaffner.
Das ist aber ein schwieriges Beispiel,
finde ich. Die können echt nichts dafür, dass der Zug zu spät kommt.
Nein.
Die können nichts dafür. Ja. Die verdienen wenig Geld, die haben keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten, die werden es niemals bis zu Radio 1 schaffen, die müssen den Rest ihres Lebens in dieser Blechröhre zubringen und sich von jedem dahergelaufenen Humpfglumpf anpampen lassen, ja, weil der Kaffee nicht schnell genug am Platz ist.
Aber auch da macht ein bisschen der Ton die Musik, so doof es klingt.
Von beiden
es gibt auch
Seiten.
Da, ganz genau, es gibt auch da ganz klar unsympathische und unfreundliche Leute, die einen das sehr wohl spüren lassen, dass sie ihr eigenes Leben hassen. Und so muss es auch nicht sein. Also ich muss
aber
nicht,
es gibt auch Bahnkunden, die,
gebe ich dir absolut,
hallo,
sofort recht,
manche
natürlich,
rote,
ja,
Linie echt überschreiten.
Absolut.
Und das hat nichts mit Sexismus zu tun oder so, ist einfach schlechtes Benehmen.
Ja, Respekt. Mangelnder Respekt.
Wir sind unserem Bildungsauftrag nachgekommen.
Wir gehen jetzt weiter in deinem Leben. Du bist eine Zeit lang Chefredakteur der Max gewesen.
2 Jahre,
ja.
Zusammen mit Christian Krug, ja.
Damals sollte dieses Blatt, das ich irgendwie damals, das war natürlich ein schickes Blatt, ne? Die Max, also heißt die Max, ne? Die Max,
ja,
ich habe die Max,
ja,
so.
Eigentlich.
Das war, also es war viel Product Placement, das waren sehr viele Fotostrecken, aber als in der Zeit, als ihr das übernommen habt, sollte es als Konkurrenz zum Stern laufen.
Wir sollten der junge Stern werden. Der Verleger des damaligen Verlages Milchstraße, Hamburg, gibt es gar nicht mehr. Ist inzwischen im intellektuellen Verlag Boda aufgegangen. Das sind die, die Bushido den Integrationsbambi verliehen haben. Also wie blöd muss man sein? Es ist unfassbar bis heute. Die Milchstraße und der Verleger Dirk Manthey wollte auch mal für die Verlegertagung was haben, wofür er sich nicht schämen musste.
Okay.
Und Max sollte der junge Stern werden. Und wir waren auf einem guten Weg.
So kann man das durchaus sagen. Du hast angefangen, also du hast moderiert, du hast zum Beispiel die Sendung links-rechts moderiert auf N24 mit Hans-Hermann Tietje.
Mit dem Borderliner-Tietje, ja.
Das war 2006 bis 2009 und vorher hast du schon angefangen, Bücher zu schreiben. Also du hast aus deiner Dissertationsarbeit hast du 2006 ein Buch gemacht, Die 12 Gesetze der Macht, Angela Merkels Erfolgsgeheimnisse. Und du hast dich auch an Biografien gewagt. Gewagt sage ich deswegen, weil du zwei Politiker genommen hast, Roland Koch einmal und dann später
Klaus
Wowereit. Das ist ja immer schwierig, weil so ein Projekt sich über Monate hinzieht und dann muss es niedergeschrieben werden, dann muss es veröffentlicht werden und man weiß ja nie, wann irgend so eine Bombe zum Beispiel platzt. Gerade bei Politikern können ja Sachen ans Licht kommen. Hattest du da nicht Angst bei Koch zum Beispiel?
Koch war ja eine Bombe. Die war ja schon geplatzt. Also das, dieser Doppelpass-Wahlkampf, den er da 1999 geführt hat, da war ja schon klar, was er auf einer Seite für einer war. Das war aber genau der Grund, warum die anderen die SPD ihn so gefürchtet haben, weil er halt so wirklich ein Gnadenloser war, der übrigens privat gar nicht so war. Da gilt dann auch die Umfeldtheorie, so von wegen, wir machen jetzt mal eine Kampagne und die Leute dahinter waren manchmal ausschlaggebender als er selber. Ich will da überhaupt nichts beschönigen oder erklären, aber für mich war das viel, viel Spannendere, nachdem ich nun jahrelang jede Woche für den Spiegel mir irgendeine Geschichte ausdenken musste oder als Chefredakteur von Max mir ganz viele andere Geschichten ausdenken musste, endlich mal wieder Zeit zu haben, mich irgendwo etwas tiefer reinzubegeben. Und ich habe so viel gelernt über Partei. Und jetzt mal völlig unabhängig von Koch, aber wie funktioniert Partei? Wie funktionieren Seilschaften? Wie funktionieren auch historische, lange historische Linien? Also Vater Koch war schon Fraktionsvorsitzender und Minister.
Gut, bei Frau Merkel ist das ja noch nicht so gewesen.
Bei Merkel war es auch sehr spannend. Da war für mich spannend die zwei Leben. Also das DDR-Leben als Physikerin und dann das neue Leben als Politikerin.
Was können wir von Frau Merkel denn lernen? Du hast über ihre Erfolgsstrategien ja geschrieben oder ihre Geheimnisse, wenn man so will. Was können wir von ihr lernen?
Ich weiß nicht, was wir von ihr lernen können, aber die Politiker, die anderen können was von ihr lernen. Egal, ob es jetzt Gutenberg war oder Wulff oder Steinbrück oder Brüderle, egal welche Partei, die Merkel hat es tatsächlich geschafft, weder ein Vortragshonorar, noch eine sexistische Bemerkung, noch eine gefakte Doktorarbeit, noch sonst irgendeinen erschwindelten Mietwagen oder Urlaub oder sowas. Ich finde das ausgesprochen bemerkenswert, dass die eine Bescheidenheit hat, zumindest was materielle Dinge angeht. Ich habe das Gefühl, um Gottes Willen, das würde ich nie unterschreiben, aber ich habe das Gefühl, die ist unkorrupt. Die Christo für ein Finca-Wochenende. Ja, die würde auch nicht an der Hotelbar sagen, na junger Mann, ich würde auch eine Lederhose ausfüllen. Was ich lustig fände, also ihr Therapeut würde ihr das sicherlich nahelegen, das vielleicht mal zu versuchen. Aber es gibt keinen einzigen Merkel-Skandal.
Also wir lernen von ihr, sei nicht korrupt, das wusste ich aber auch vorher schon, sei nicht korrupt.
Ich lerne von ihr einen, ich nenne das immer protestantischen Bescheidenheitsterror. Ich finde das schon echt bemerkenswert, als Lenkerin einer wirklich großen Volkswirtschaft in ihren extrem grenzwertigen Wintersportklamotten mit den Langlaufskiern geschultert durchs Hochpustertal zu marschieren. Also ich habe da großen Respekt vor. Und auf der anderen Seite hat die so eine Gelassenheit, die hat diese Wende einmal mitgekriegt und kennt diese Erfahrung huch von einem auf den anderen Tag ist alles aber ganz anders, als wir uns das gedacht haben. Die hat eine Gelassenheit, die die Jungs komischerweise überhaupt nicht haben.
Liegt es auch daran, dass sie, also gut, klar, als Rüde tritt sie nochmal anders auf, ne, die müssen ständig irgendwie ihr Revier markieren. War es ihr Vorteil, dass man sie so lange unterschätzt hat? Also sie wurde ja lange nicht ernst genommen.
Sie wurde eine Weile unterschätzt, dann wurde sie auch eine Weile überschätzt. Ich kann mich noch an das Gegreine erinnern, also der Reihe nach Merz und Koch und Stoiber und wen sie da so alle den Kopf kürzer gemacht hat. Da wurde sie auf einmal so zur schwarzen Mamba aufgebaut, die alle platt macht. Sorry, die Jungs haben sich selber platt gemacht. Ja, der Stoiber hätte nur die Bundestagswahl gewinnen müssen und dann wäre alles anders gelaufen. Und ich finde das auch gut, dass sie sich relativ wenig von Medien treiben lässt. Zumindest hat man den Eindruck. Ich habe ja nun so in das ein oder andere Büro dann manchmal schon so einen Einblick und ich wundere mich, welche Macht selbst noch die belangloseste Geschichte in irgendeiner Zeitung hat, wie dann auf einmal in Parteizentralen totale Hektik ausbricht und die Bettina Rust hat im Quickborner Anzeiger in einem Kommentar geschrieben, dass wir unsozial, da müssen wir sofort ändern. Also man wundert sich auch als Journalist, welche unglaubliche Macht man hat. Das ist einem manchmal gar nicht klar. Und die Merkel hat einfach sowas so, ach komm, ey, mir doch wurscht. Sehr cool, so die Karawane zieht weiter, die Hunde bellen und wir sind jetzt am Ende.
Ja, leider. Also ich, wir haben schon einen Song ausgelassen.
Ach.
Ja, du kannst jetzt überlegen, ob wir dein Lieblings-Seniorenlied spielen, Haus am See von Peter Fox
unbedingt.
Oder Bobby Womack.
Na ja, also. Wir hatten jetzt schon so viel so angloamerikanisches.
Nehmen wir Peter Fox,
oder?
Das ist schön. Und ich möchte diese Sendung auch nicht beenden, ohne auf jeden Fall noch auf dein alter Ego hinzuweisen. Das war nicht Bedingung für diese Sendung, nur dass der Hörer das auch nicht falsch interpretieren mag. Aber du bist ja als Achim Achilles nach wie vor bei Spiegel Online und auch bei Radio 1 aktiv durch deine Kolumnen. Und es gibt ein ganzes Imperium. Du bist eigentlich ein Tycoon. Du bist eigentlich ein...
Mörder kann einpacken.
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, deine Seite ist schon sehr beeindruckend. Zuerst habe ich gedacht, da macht sich so eine Bannerwerbung auf, als ich da drauf ging. Aber nein, es war deine Seite. Total professionell mit 1000 bunten Fotos. Sowas beeindruckt mich ja nach
wie
vor.
Wir machen jetzt E-Books. Ich werd jetzt Verleger.
Das guck mal.
Ja, super spannend. Ich finde das so toll. Hast du ein Kindle?
Nein. Man macht hier auch keine Werbung für solche Sachen.
Ja, also ein Reader.
Nein.
Auch nicht?
Nein. Ich habe immer noch Books.
Echt so old-fashioned so und Paper?
Haptic Books, ja.
Cool, habe ich auch.
Aber ja, du hast ja ein neues Buch herausgebracht, Bewegt euch, so ein Glücksbuch, ja. Es gibt ja viele Leute, die Glücksbücher herausgebracht haben.
Ja, aber ich habe keine 10 Schritte, so klappt's. Sondern ich habe wirklich nur meine Geschichte erzählt, warum es echt Sinn macht, sich eine Stunde am Tag, so als goldene Regel, klappt natürlich nie so mit 60 Minuten, wirklich eine Stunde am Tag Zeit für sich zu nehmen. Und zwar egal, ob morgens oder abends oder wie oder was. Das kann auch meinetwegen im Fitnessstudio sein. Ich war heute zum Beispiel schwimmen. Das beugt wahnsinnig vielen Zivilisationskrankheiten vor. Und ob ich jetzt 6 Wochen lang in einer Burnout-Therapie bin oder 2 Jahre lang mir jeden Tag eine Stunde Zeit für mich nehme, egal ob ich im Wald spazieren gehe oder ins Boxtraining gehe oder mit meinem Partner zur Not einen Tanzkurs mache oder ich meine, Nordic Walking ist das Einzige, was ich echt grenzwertig
du
finde.
Du hast sie, das
ich
Gammelfleisch am Stock hast du sie genannt.
Am Stock,
die magst du gar nicht.
Ja, 4er-Abwehrkette zu zweit im Wald. Ja, das ist, also man muss sich auch nach unten abgrenzen, finde ich. Und wir leiden unter dieser Perfektionskrankheit, dass wir jetzt alles erst, wir brauchen jetzt erstmal einen Coach. Und dann brauchen wir für 300 € erstmal eine Ausrüstung, um irgendwas zu machen. Kein Mensch traut sich mehr, sich einfach nur mal so zu bewegen, weil er Bock hat, ja. Mein lieber Freund und Sportarzt Matthias Marquardt, Hannover, wie du, sagt, egal, bewegt euch falsch, aber bewegt euch. Es hilft bei so viel. Man lernt auch besser. Man moderiert auch besser.
Die Botschaft ist angekommen.
Du gehst doch jeden Tag mit dem Hund. So das gilt auch.
Gut, also wenn Sie mehr darüber wissen wollen, kaufen Sie sich das Buch Bewegt euch. Sie können ja Sie sollten tatsächlich zu Ihrer Buchhandlung gehen und es nicht über Amazon oder andere Online-Shops machen, denn Sie wollen sich ja bewegen und außerdem brauchen diese kleinen Läden Ihr Geld, ganz klar. Und wenn Sie Hajo Schumacher hören möchten, live erleben möchten, du tourst sozusagen, es ist so eine Lesetour und du bist am 16. Februar zum Beispiel im BKA Theater am Mehringdamm.
Das ist immer sehr nett, ja, weil da kommen immer die ganzen alten Berliner Recken und wir haben sehr viel Spaß.
Das glaube ich gerne. Andere Termine, ich glaube, das Ganze endet in Kiel irgendwann, aber diesen Termin habe ich nicht mehr im Kopf und dazwischen gibt es auch noch ein paar Stationen. Also bei Interesse www.achim-achilles.de, ne?
Genau.
So, okay. Lesen Sie sich schlau und bewegen Sie sich und bleiben Sie Radio 1 gewogen. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Sonntag und den wünsche ich sogar auch dir, Hajo.
Das tut meinem Herz so gut.
Gut, wir hören jetzt Peter Fox, Haus am See. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.